Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch nochmal, darf euch auch nochmal ganz, ganz herzlich grüßen, wo auch immer Sie hier in dem weiten Raum sitzen. Ja, darf uns wirklich eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort und auch unter uns. Ja, die Gnade wird uns heute auch noch ein Stück weit beschäftigen. Die Gnade erzieht uns. Das ist ja zurzeit das Thema unserer fortlaufenden Predigtreihe. Wozu erzieht sie uns? Ja, sie erzieht uns zum Perspektivwechsel. Sie erzieht uns zu einer Veränderung in das Ebenbild Jesu Christi. Ja, sie erzieht uns zu Vorbildern. Und sie erzieht uns zum Ausharren bis zum Ende. Das sind so die vier Schwerpunkte dieses übergeordneten Themas. Und wir machen heute Abend Fortsetzung mit dem ersten Schwerpunkt Erziehung zum Perspektivwechsel. Ja, und werden erfahren, wie der Mensch durch die Gnade Gottes zu einer neuen Kreatur, zu neuem Leben wird. Ja, man möchte quasi sagen, zu neuen Kreatur, zu einem neuen Leben erweckt wird. Und Grundlage ist dabei ein Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, insbesondere die Verse 17 bis 21. Und daneben werden wir noch zwei weitere Textausschnitte kurz streichen, und zwar einmal aus dem Psalm 103 und aus dem 1. Thessalonikerbrief, da insbesondere das 1. Kapitel, aber dazu nachher später. Ich möchte zunächst einmal diesen Text vorlesen, der als Grundlage dient für die heutige Predigt. 2. Korinther 5, diese 5 Verse 17 bis 21. Da schreibt der Apostel Paulus: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesum Christum und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Lasst uns nun Botschafter an Christi statt sein, denn Gott vermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir wollen nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt von Herzen danken, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns auch an diesem Abend nochmal die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst, dass wir verstehen, was du uns heute wirklich sagen willst. Dass wir verstehen, wie uns diese Gnade wirklich erzieht, diese überwältigende Gnade. Und so wollen wir dich darüber loben und preisen, dir allein die Ehre geben und dir von ganzem Herzen Dank sagen. Amen. Liebe Geschwister, wenn wir mal in der Fußgängerzone eine Befragung starten würden und fragen, was wäre für Sie eine sensationelle Botschaft, eine sensationelle Nachricht? Dann würden wir wahrscheinlich verschiedene Antworten bekommen, je nachdem, wie die Befragten interessiert sind. Wenn einer zum Beispiel wissenschaftlich sehr interessiert ist, könnte die Antwort lauten, für mich wäre es eine sensationelle Nachricht, wenn in der Zeitung stehen würde, im nächsten Jahr landet der erste Mensch auf dem Mars. Und so könnten wir das natürlich jetzt weiter fortführen. Ein anderer ist vielleicht sportlich sehr interessiert. Da würde wahrscheinlich die Antwort ganz anders ausfallen. Nur würde auch einer der Befragten wirklich die sensationelle Botschaft, die Botschaft aller Botschaften nennen, was wir nämlich gerade im 2. Korintherbrief gehört haben, insbesondere wirklich diese Verse 18, 19 und zuvor diesen Vers 17, wo es da heißt, Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesum Christum. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und liebe Geschwister, wenn wir so in die Geschichte hineinschauen, dann hat man schon oft versucht, den neuen Menschen zu schaffen. In der Zeit kurz nach der Französischen Revolution hat man es versucht, der Marxismus hat es versucht, die Rassenideologie des Dritten Reiches hat es versucht, New Age ist auch so ein zarter Versuch. Und momentan haben wir ja das Projekt, nicht die digitale Optimierung des Menschen, genetisch, medizinisch als auch pharmazeutisch, nicht ein Projekt, in das Gelder in Milliarden, nicht in Millionen, sondern in Milliarden höher gesteckt werden. Aber wir wissen auch, die Vergangenheit hat gezeigt, ja, dass die meisten Versuche alle irgendwie in eine Diktatur mündeten, nicht worin Andersdenkende brutal verfolgt wurden. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt zeigt uns hier der Apostel Paulus, zeigt uns jetzt wirklich im 2. Korintherbrief im Kapitel 5, zeigt er uns einen völlig anderen, einen wirklich revolutionären Weg. Und liebe Geschwister, wie kann das nun geschehen? Wie kann das nun geschehen, dass aus alt neu wird? Wie kann das geschehen? Und da müssen wir natürlich zunächst mal als erstes begreifen, nicht das Verhalten des alten Menschen gegenüber dem lebendigen Gott. Das müssen wir als erstes wirklich verstehen und begreifen. So, an dieser Stelle sage ich jetzt Folgendes gesagt. Das jetzt im Detail noch einmal ganz zu erläutern, kann ich mir an dieser Stelle ersparen, denn ich erinnere an die letzte Predigt am letzten Samstag von Benjamin, da haben wir das allerdings auch schon sehr ausführlich behandelt. Deswegen an dieser Stelle nur noch in Kurzfassung. Es ist natürlich so, wenn man vom neuen Menschen spricht, stellt sich natürlich zwangsläufig auch die Frage nach dem alten Menschen. Aber wie gesagt, weil wir es schon ausführlich behandelt haben, deshalb an dieser Stelle nur noch mal in Kurzfassung. Wir haben also am letzten Sonntag wirklich gehört, nicht dass zwischen Gott und dem nicht erlösten Menschen also Feindschaft besteht. Und das kann man nachlesen im Römerbrief, im Kapitel 5, in den Versen 8 und 10. Man kann in das erste Kapitel des Römerbriefes hineinschauen, ab Vers 18 kann man das also detailliert nachlesen. Und die Sünde des Menschen, liebe Geschwister, sie liegt eben darin, dass er den lebendigen Gott nicht ehrt, nicht anbetet, sondern stattdessen wehrt er sich gegen ihn, lehnt sich gegen ihn auf, bietet ihm die Stirn, ignoriert ihn, lässt ihn links ihn liegen, ist hochmütig, ist stolz und so weiter. Das ist letztendlich wirklich die Sünde des Menschen dann schlechthin. Und wir wissen alle, dieses Beziehungsdrama zwischen Gott und dem Menschen besteht seit 1. Mose 3. Und dann wissen wir weiter, Gott muss die Feindschaft, Gott muss die Sünde ernst nehmen, weil er heilig ist und weil er den Menschen als moralisch verantwortungsbewusstes Geschöpf geschaffen hat und auch wirklich ernst nimmt. Und die logische Reaktion auf diese Feindschaft, auf diese Sünde wäre natürlich Verurteilung und eine gerechte Bestrafung. Nicht, denn die Reaktion auf die Sünde Gottes ist heiliger Zorn, 1. Römer 18. Aber was ist jetzt die überraschende Antwort Gottes hierauf? Und das ist wirklich dieses Wunderbare, nämlich Versöhnung. Das ist die überraschende Reaktion Gottes darauf. Aber wie funktioniert das jetzt nun, liebe Schwester, mit der Versöhnung Gottes? Wie funktioniert das? Und das geschieht im Wesentlichen in zwei Schritten. Der erste Schritt ist keine Anrechnung der Sünden. Das lesen wir ja auch hier in Vers 19, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Keine Anrechnung der Sünden. Das heißt also jetzt im Bild gesprochen, Gott wird dem Schuldner für alle bis dato angehäufte Schuld keine Gesamtrechnung ausstellen. Das bedeutet das zunächst mal. Das heißt also, durchgreifender Schuldenerlass als einseitiger Akt Gottes. Nicht? Und diesen Begriff Schuldenerlass, den kennen wir ja irgendwie aus der Finanzwelt. Durchgreifender Schuldenerlass Gottes. Und das ist uns ja allen klar. Wie sollte der Mensch auch wirklich das alles bezahlen können? Wie sollte er das Gott gegenüber also wirklich wieder gut machen? Das geht nicht. Absolut zahlungsunfähig mit dem Ergebnis ewiges Getrenntsein vom lebendigen Gott. Aber jetzt kommt das Wunderbare. Jetzt leuchtet die Gnade wieder auf. Jetzt exekutiert der lebendige Gott sein Recht nicht. Weil er den Menschen gewinnen will, weil er mit den Menschen wirklich Frieden machen will. Aber warum kann der lebendige Gott das so machen, ihm keine Gesamtrechnung auszustellen? Und da kommen wir jetzt zu dem zweiten Schritt. Es werden nämlich Jesus Christus diese Sünden angerechnet, das lesen wir im Vers 21. Es werden Jesus Christus diese Sünden angerechnet. Wir haben es ja vorhin gesagt, Gott ist heilig. Er muss also die Sünde ahnen, er kann sie nicht einfach unter den Teppich kehren. Und deswegen schickt er jetzt seinen Sohn, ja sozusagen als Stellvertreter, auf die Anklagebank. Und ohne Opfer wird eine Schuld also nicht bereinigt. Und jetzt wird die Verurteilung des Menschen in Jesus Christus vollstreckt. Man kann es auch so sagen, am Kreuz hat der Vater seinen Sohn so behandelt, als ob er, Jesus Christus, das sündige Leben des Menschen gelebt hätte. Und der Umkehrschluss? Jetzt kann der lebendige Gott den Menschen so behandeln, als ob er, der Mensch, das sündlose Leben Jesus Christus gelebt hätte. Das heißt, der Mensch kann, wenn er zu Jesus Christus gehört, wirklich als ein Gerechter behandelt werden. Das ist unser Christenstand, liebe Geschwister. Davon zu unterscheiden ist schon das Christenleben. Das Christenleben sieht immer etwas anders aus. Wir versagen immer wieder, aber wir kommen ja immer sofort wieder zu Jesus Christus zurück und bitten um Vergebung unserer Schuld. Und somit ändert sich an unserem Christenstand nichts. Aber das müssen wir schon auseinanderhalten, Christenstand und wie gesagt Christenleben. Und Martin Luther hat ja diesen Tausch mal als den fröhlichen Wechsel bezeichnet. Das heißt, Jesus Christus und unsere Sünden und wir und seine Gerechtigkeit. So hat Martin Luther das bezeichnet, diesen Tausch als den fröhlichen Wechsel. Man kann es also so sagen, Gott hat wirklich in seiner Gnade, hat er die Versöhnung, ja, wie soll man das sagen, wie einen Rettungsschirm über die Welt ausgebreitet. Und solange der Mensch hier auf Erden lebt, ist er von Gott gerufen. Und man kann weiterhin sagen, so betrachtet schützt der Rettungsschirm eine Zeit lang alle Menschen. Aber die Zeit der Gnade, in der dieses Angebot angenommen werden kann, oder sagen wir mal anders noch ausgedrückt, in der man in den Genuss der Versöhnung kommt, ist allerdings begrenzt. Das wissen wir alle. So, das soll also jetzt genügen, was diesen Punkt anbetrifft, das Verhalten des alten Menschen gegenüber dem lebendigen Gott. Und jetzt kommen wir jetzt Schritt für Schritt zu diesem neuen Leben, zu dieser neuen Kreatur. Und wir sprachen ja gerade von der Versöhnung. In den Genuss der Versöhnung Gottes, nicht diese Versöhnung Gottes am Kreuz realisiert, in der Auferstehung beglaubigt, man kann sagen, das ist so das objektive Element der Versöhnung. Also in den Genuss der Versöhnung kommt der Mensch aber nur dann, wenn er persönlich diese Versöhnung dankbar ergreift. Das ist mehr oder weniger dieses subjektive Element der Versöhnung. Die Versöhnung, ja, die Versöhnung will ergriffen werden von dem Menschen. Die Versöhnung will also ergriffen werden. Und nur so funktioniert es. Und Jesus Christus hat ja immer wieder gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und da ist eben der Apostel Paulus, der ja nun auch diesen zweiten Korintherbrief geschrieben hat. Er ist dafür ein hervorragendes Beispiel. in seiner Begegnung mit dem auferstandenen Herrn vor Damaskus. Nicht eine Begegnung, die sein Leben also wirklich total also verändert hat. Nicht aus einem Christenverfolger wurde ein Christusnachfolger. Nicht er wurde sozusagen ein glühender Anhänger von dem, den er zuvor aufs Schärfste bekämpft hat. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt sagt er hier im Vers 17 des 2. Korintherbriefes, Kapitel 5, sagt er das, was er erlebt hat. Nämlich, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das, was der Apostel Paulus wirklich erlebt hat. Und welche Bedeutung dieses in Christus, oder manchmal liest man ja auch im Herrn, welche Bedeutung das hat, das sieht man unter anderem auch darin, dass im Neuen Testament circa 170 Mal dieses in Christus oder auch im Herrn vorkommt. Allein in den Paulusbriefen, liebe Geschwister, allein fast 100 Mal. Und im 16. Kapitel seines Römerbriefes in dieser Grußliste allein 10 Mal. Also daran sehen wir schon, welche Bedeutung dieses Wort in Christus hat. Und so kann man letztendlich sagen, dass es eigentlich diese beiden Worte sind, die die gesamte Menschheit in nur zwei Gruppen teilt. In Christus und außerhalb Christus. Bist du in Christus, bist du im Leben. Jesus Christus hat gesagt, ich bin nicht nur der Weg und die Wahrheit, sondern auch das Leben. Und bist du außerhalb Christus, ja, dann bist du im Tod. Im biologischen sowieso, da sind wir übrigens ja auch alle, ob gläubig oder nicht gläubig, aber im geistlichen Tod. Und C.S. Lewis hat das einmal so ausgedrückt, er sagte, im Grunde genommen gibt es nur zwei Arten von Menschen, jene, die zum lebendigen Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, euer Wille geschehe. Eigentlich gibt es nur diese beiden Gruppen. So hatte er es gesagt. Aber, liebe Geschwister, nun wissen wir aber ganz genau, das ist eine Sache, wenn ich sage, ich bin in Christus, ich bin im Herrn. Aber dieses in Christus im Alltag zu leben, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das ist ja noch mal eine ganz andere Schuhgröße. Und da müssen wir natürlich ganz genau hinhören, damit wir verstehen, was das wirklich bedeutet. Nicht, wenn sich diese neue Kreatur, wenn sich dieses neue Leben, wenn sich dieses vollkommen Neue wirklich entfaltet. Und da müssen wir, ja, was müssen wir da machen? Da müssen wir auf unseren Herrn schauen. Da müssen wir auf unseren Herrn schauen und fragen, wie hat denn Jesus Christus als Mensch auf Erden gelebt. Und wir wissen, dass er in einer ganz ungebrochenen, engen Beziehung zu seinem Vater gelebt hat, die im Wesentlichen durch drei Aspekte bestimmt war. Erstens lag Jesus Christus alles daran, wirklich den Willen Gottes zu tun. Das zweite war eben, dass er seinen Vater in alle Lebensbereiche einbezog, und zwar zu jeder Tageszeit, ob in der Stille oder ob in der Hektik des Alltagslebens. Und drittens, dass er nichts aus sich heraustat, sondern dass sein ganzes Reden und sein ganzes Wirken in der Kraft seines Vaters geschah. Das sind so im Wesentlichen die drei Aspekte, wie unser Herr auf Erden gelebt hat. Ja, und wenn wir jetzt so werden, so leben sollen wie Jesus Christus, und ich muss, wenn ich immer wieder in Christus höre, dann muss ich auch immer gleichzeitig so an die Gottes Ebenbildlichkeit denken, auch wenn das nochmal ein extra Schwerpunkt ist. Nicht, zurück zu dem Ursprung. Man möchte fast sagen, ja, Gottes Plan oder wie soll ich sagen, Gottes Wunsch erfüllt sich wirklich, wenn der Mensch so wird und so lebt wie sein Sohn Jesus Christus. Denn er hat ja mal in Matthäus 17, Vers 5 gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt kommt es, auf ihn hört. Mit anderen Worten, solch ein Leben gefällt dem lebendigen Gott. So hat er sich den Menschen ursprünglich geschaffen. Also, Und wen geht's ein Mensch? Wen geht's ein Mensch wirklich so werden, so leben soll, will, wie Jesus Christus? Ja, dann hat er nach dem Willen Gottes zu fragen. Dann hat er ihn in alle Lebensbereiche einzubeziehen. Nicht irgendeinen Lieblingsbereich da ausklammern. Und dann geschieht eben nichts mehr aus eigener Kraft, liebe Geschwister. Und das ist natürlich ein ganz starker Einschnitt in diesem neuen Leben. Da wird sich im Laufe der Zeit, wird sich einiges ändern. Und da können wir jetzt eine ganze Latte aufzählen. Ich möchte nur einige wenige Punkte nennen. Nicht zum Beispiel die Gewissheit, dass er jetzt wirklich weiß, ich werde geliebt. Dass er sich jetzt diese Anerkennung und diese Liebe, dass er sich nicht ständig darum kämpfen muss, dass er sich nicht irgendwie erkaufen muss, sondern er weiß, der Herr Jesus Christus liebt ihn und er liebt ihn, der Herr Jesus Christus liebt ihn so sehr, dass er auch für seine Sünden wirklich ans Kreuz gegangen ist, damit er jetzt das ist, was er ist, nämlich erlöst und ein Kind Gottes. Und das macht doch sein neues Leben reich. Das gibt doch auch seinem neuen Leben einen ganz anderen Wert. Und dieser Wert ist doch vollkommen unabhängig von dem, ja, was ich besitze oder was ich kann oder was der Mensch leistet. Also er wird diese Gewissheit haben, dass er jetzt wirklich geliebt wird vom Herrn. Und natürlich werden sich auch manche Maßstäbe, die jetzt für sein Leben gelten, werden sich natürlich auch ändern, ganz klar. Nicht zum Leben in Christus, liebe Geschwister, da passt kein Egoismus, dass der Mensch sich ständig im Kreise dreht, nur um sich selbst herum, nicht, dass er immer in dem Vordergrund stehen will, dass er schließlich das Maß aller Dinge ist. Nicht zu diesem neuen Leben passt kein Neid, kein Missgunst, keine Rache, keine Vergeltung und so weiter. Sondern er hat jetzt einen anderen Maßstab, Jesus Christus. Daran orientiert er sich. Ihn fragt er, was ist zu tun, und bemüht sich bei aller Schwachheit, die jeder von uns hat, das auch wirklich umzusetzen, seinen Nächsten zum Beispiel zu lieben. Und natürlich gibt es weitere Ziele, die künftig sein Leben bestimmen werden. Das haben wir ja bei dem Apostel Paulus auch gesehen. Nicht als er Christ wurde, da war er bemüht, wirklich jetzt ein treuer Zeuge Jesu Christi zu werden und die Botschaft aller Botschaft zu verkündigen, dass er ihnen die Liebe Jesus Christus nahegebracht haben und dass sie diesem Herrn nachfolgen. Und das möchte doch der neue Mensch auch, dass andere sehen, wie er geliebt wird und wie Jesus Christus die anderen Menschen eben auch liebt. Und dafür engagiert er sich doch in der Gemeinde. Erleben wir doch auch hier. Dafür wird er ein Mitarbeiter Jesu Christi und er setzt seine ganzen Gaben und seine Kraft und seine Zeit und sein Vermögen, sein Geld setzt er dann doch wirklich für ihn ein. Und was sich sicherlich ändern wird, liebe Geschwister, ist die Hoffnung. Der neue Mensch hat doch eine ganz andere Hoffnung, liebe Geschwister. Er hat doch jetzt wirklich erfahren dürfen und er ist doch jetzt wirklich gewiss, dass Jesus durch seine Auferstehung den Tod entmachtet hat. Und deshalb vertraut er ihm, dass er zu ihm gehört, auch über den irdischen Tod hinaus, und dass er ihm das ewige Leben versprochen hat. Also eine ganz andere Hoffnung, die er jetzt hat. Natürlich weiß der neue Mensch auch, dass er noch längst nicht perfekt vollkommen ist und es in diesem irdischen Leben auch nicht werden wird. Aber er wird immer zu seinem Herrn fliehen und ihn bitten, vergib mir. Und Herr, verändere mich so, dass an meinem Lebensstil erkennbar wird, dass ich zu dir gehöre und dass du einen neuen Menschen aus mir gemacht hast. Das wird er auf jeden Fall tun. Nun sind wir ja, wir Jesus-Leute, die hoffentlich alle dieses neue Leben bekommen haben und auch sich befleißigen zu bemühen. Aber nun muss man Folgendes sagen. Nun sind wir ja keine Solokämpfer. Wir sind ja keine Einzelkämpfer, Da würden wir über kurz oder lang sicherlich auf der Strecke bleiben. Wir würden sicherlich geistlich ermüden und schläfrig werden. Sondern wir kommen als Gemeinde zusammen. Wir kämpfen gemeinsam. Wir leiden gemeinsam. Wir bitten gemeinsam. Wir studieren die Schrift gemeinsam. Wir freuen uns gemeinsam. Und liebe Geschwister, so wie natürlich dieses neue Leben bei jedem Einzelnen in seinem persönlich begrenzten Umfeld sichtbar werden soll, so natürlich auch als Gemeinde. Ich möchte mal so sagen, dass wir als Gemeinde eine Ausstrahlung haben. Und jetzt kommt der erste Thessalonikerbrief ins Spiel, und zwar dieses Kapitel 1. Da erleben wir, und das ist ja das Faszinierende, das Wunderbare, da erleben wir eine ganz junge Christengemeinde, die wirklich diese Ausstrahlung hatte, liebe Geschwister. Und ich möchte mal diese vier Verse davor lesen, aus 1. Thessalonicher 1, die Verse 7, 8, 9, 10. Da heißt es so, dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern aller Orten ist es kund geworden, wie ihr an Gott glaubt, so dass wir nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, wie wir bei euch Eingang gefunden und wie ihr euch von den Abgöttern zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen, wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, welchen er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Und bedenken wir mal die Ausgangslage dieser Gemeinde. Nicht, die ist unter schwersten Bedingungen, ist die entstanden. Paulus und seine Mitarbeiter mussten fliehen wegen schwerwiegender Verfolgungen, sodass man also fast sagen kann, dass diese junge Gemeinde am Anfang gar nicht so, ja, wie soll ich mal sagen, gar nicht so diese geistliche Ernährung, diese biblische Lehre bekommen hat, weil es eben so dramatisch war, weil es so unter schweren Bedingungen geschehen ist. Und deswegen war die Sorge des Apostel Paulus schon groß, wird diese junge Gemeinde überleben? Und dann durfte er erfahren, dass Gott wirklich für seine Gemeinde sorgt, dass er auch Wege gefunden hat, dass diese junge Christengemeinde auch geistlich versorgt wurde, dass sie nicht nur überlebte, sondern dass sie eine enorme Ausstrahlung hatte. Es heißt doch hier, von euch aus ist das Wort erschollen. Und der Paulus kann sich gar nicht mehr halten, der ist so voller Freude. Nicht, dass er sagt, ja, dass die Leute, die erzählen uns, wie wir zu euch gekommen sind, wie wir euch gedient haben, wie ihr euch von den Göttern abgekehrt habt, hingewendet haben zum lebendigen Gott und dient jetzt diesem Gott. Und nicht nur in Thessalonik, sondern in ganz Mazedonien, Achaia und darüber hinaus. Und wenn man diesen Vers hier liest, 9, diesen Anfang, denn sie selbst erzählen, ich weiß jetzt nicht, wer diese sie sind, aber ich vermute mal, das waren Menschen, die noch nicht mal Christen waren. Die haben das alles mitbekommen. Also was muss das für eine Ausstrahlung dieser jungen Christengemeinde gewesen sein, dass man wirklich sagen kann, das zeigt die Tiefe, die Echtheit ihrer Bekehrung, ihres Glaubens, ja letztendlich ihres neuen Lebens. Und da hätten doch ganz andere Äußerungen kommen können. Da hätten die doch sagen können, die Leute, da ist so ein merkwürdiger Wanderprediger, der zählt uns so eigenartige Dinge über einen Jesus und vor allen Dingen, da hat es Aufruhr gegeben. Vorsichtig vor solchen Extremisten. Nicht? Und das sind dann so die Informationen, die dann so gerüchteweise bei solchen Ereignissen sich da im Land verbreiten. Warum hat manche Gemeinde keine Wirkung, keine Ausstrahlung, liebe Geschwister? Warum? Weil im Leben der Einzelnen geistlich doch manches verschwommen, undeutlich, unklar ist. Und liebe Geschwister, wenn das so bei den Einzelnen ist, wie soll da von einer Gemeinde Erkennbares nach außen dringen? Geschweige denn, dass die Leute etwas von Jesus Christus und dem wahren Christentum verstehen. Und das war hier in der Gemeinde zu Thessalonik vollkommen anders. Tut ganz klare Absage von den Göttern. ganz klare Hinwendung zum lebendigen Gott. Ihm jetzt dienen. Alle haben das mitbekommen. Alle haben das mitbekommen. Und wir können uns natürlich jetzt fragen, ist das eigentlich unser Problem? Götter? Ich weiß nicht, wie die alle so damals hießen. Zeus, Poseidon, Aphrodite, wie alle diese griechischen Götter hießen. Ist das unser Problem heute? Antwort, das ist immer unser Problem. Das war damals schon ein Problem und das ist heute ein Problem und das ist zu allen Zeiten ein Problem. Götter im Leben eines Menschen sind die das Leben bestimmen und die das letzte Wort haben. Die das letzte Wort haben, was weiß ich, über meine Gaben, über meine Zeit, über meine Kraft, nicht über meine Fähigkeiten und so weiter, über mein Geld vor allen Dingen, nicht was Sicherheit, was Ansehen, was Wertschätzung gibt, wonach der Mensch so ein Urverlangen hat. Liebe Geschwister, nicht unbedingt die Loblieder, die wir singen, verraten, wer unser Gott ist. Nicht unbedingt, liebe Geschwister, sondern wer unsere Sicherheit garantiert. Nicht woher wir unser Ansehen beziehen. Und wenn wir uns mal diese Testfragen stellen, dann wissen wir sehr schnell, wer unser Gott ist. Dann wissen wir sehr schnell, wer unser Gott ist. Und man hat ja heutzutage, gerade in dieser Zeit, und vielleicht wird sich das immer noch mehr verstärken, nicht, das wird ja alles überlagert von dem Götzen schlechthin, dem Götzen ich. Nicht der Mensch bestimmt über Lebensanfang und über Lebensende, der Mensch bestimmt über Geschlechter, der Mensch bestimmt über Lebensgemeinschaften, er bestimmt und bestimmt und bestimmt. Und dieser Mensch ist durchaus religiös. Nicht und wenn Gott helfen kann, wenn er seine Probleme lösen kann, die nun mal jeder Mensch hat, dann ist er herzlich willkommen. Aber Chef ist und bleibt der Mensch. Das ist unsere Situation wirklich heute, liebe Geschwister. So, und wenn jetzt, wie wir es in der Gemeinde zu Thessalonik erleben, wenn jetzt plötzlich jemand in Christus ist und die neue Kreatur, dieses neue Leben sichtbar wird, ja, dann fällt das doch in der Umgebung auf. Sollte es jedenfalls, dann fällt es doch eigentlich in der Umgebung auf des Einzelnen und natürlich auch der Gemeinde. Wenn wir plötzlich sagen, ja, unser Leben gehört jetzt dem Schöpfer. Wir können jetzt nicht mehr über unser Leben bestimmen, genauso wenig wie über unsere Zeit, über unsere Gaben, über unsere Kraft, über unser Vermögen. Wir fragen jetzt unseren Herrn, Herr, wie soll ich das alles einsetzen? Nicht, du hast uns das alles zur Verantwortung übergeben. Liebe Geschwister, das ist schon eine revolutionäre Sichtweise. Geh mal mit dieser Sichtweise nach draußen, erzähl das mal den Menschen, die durchaus religiös interessiert sind. Aber die wollen das in aller Regel nicht hören. Vielleicht sagen sie, interessante Sichtweise, zu der er da gelangt hat, aber bitte nicht mit uns. Bitte nicht mit uns. Und das müssen wir ganz nüchtern und ganz klar müssen wir das sehen. Und was noch in dieser jungen Christengemeinde auffällt, und das ist auch ganz wichtig für uns, dass sie nämlich von Jesus redet. Sie sagt nicht, wir glauben da an Gott, an einen guten Gott, an einen lieben Gott, nicht, was man ja heutzutage so im kirchlichen Sektor unentwegt hört, da scheint es nur noch den lieben Gott zu geben und nichts anderes. Nein, sie nennen den Namen Jesus. Denn sie wissen, dass der lebendige Gott in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er eines Tages wiederkommen wird. Und wie es in dem Thessaloniker-Text hier heißt, dass er uns vor dem zukünftigen Zorn Gottes erretten wird. Und liebe Geschwister, das größte Problem aller Menschen, ob die das nun glauben oder nicht, ist nicht die Art und Weise, wie sie sterben. Nicht, dass wir uns da irgendwie, hochmütig oder gleichgültig darüber hinwegsetzen. Die Art und Weise, wie einer sterben kann, kann schon ganz schön heftig sein. Aber das ist nicht das Hauptproblem, liebe Geschwister, sondern das Hauptproblem ist, dass mit dem Sterben das Leben endgültig wird. Und der Mensch mit seinem Leben unwiderruflich, so wie er es gelebt hat, vor dem Angesicht Gottes steht. Nicht? Und der Schöpfer hat ihm das Leben gegeben. Und er garantiert seine Menschenwürde dadurch, dass er nach seinem Tod ihn vor sein Angesicht ruft und sagt, du bist Mensch. Und ich habe dir Würde gegeben, die darin besteht, dass ich zu dir das Wort gesprochen habe und dir die Möglichkeit gegeben hat, die kein anderer Mensch, kein anderes Geschöpf sonst hat, Antwort darauf zu geben, was du mit dem Geschenk des Lebens hier auf Erden gemacht hast. Und Gott wird es beurteilen. Und Gott wird es beurteilen. Und das, liebe Geschwister, das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass dieses neue Leben in Christus, dass das natürlich bei jedem Einzelnen sichtbar wird, aber eben auch bei uns als Gemeinde, dass wir wirklich diese Ausstrahlung haben, die wir bei dieser jungen Christengemeinde in Thessalonik also wirklich gesehen haben. Und liebe Geschwister, hüten wir uns bitte vor solchen Aussagen. Man kann doch nicht ganz so schroff sein. Wir müssen niederschwellig sein und wir dürfen nicht so deutlich werden, um dann nicht irgendwelche Personen zu verprellen. Liebe Geschwister, so verlieren wir jede Fassung, jede Form, jede Kontur, jeden Inhalt, was irgendjemand noch interessieren kann. Nicht, wir werden bedeutungslos, wir werden eine oder wir bleiben eine Gemeinde ohne Ausstrahlung. Und das möchte ich für unsere Gemeinde nicht, liebe Geschwister, nicht. Die Gnade, das ist wirklich eine überwältigende, erziehende Gnade. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch mal etwas auf die Gnade eingehen. Natürlich, das ist auch, was wir jetzt hören werden von Gott, ist natürlich auch eine Auswirkung des neuen Lebens. Aber diese Gnade ist wirklich so überwältigend, so überragend und auch so wirklich erziehend, dass wir uns wirklich fragen müssen, was ist die rechte Reaktion auf solch eine überwältigende Gnade Gottes? Und jetzt kommt der Psalm 103 ins Spiel. Der bringt das ja so wunderbar zum Ausdruck. Und das Erste, liebe Geschwister, was ich uns mitgeben möchte, ist, vergessen wir nie, was die Gnade Gottes in unserem Leben bewirkt hat und immer noch bewirkt. Das heißt, vergessen wir nie, und jetzt komme ich auf den Psalm 103, was so am Anfang steht, vergessen wir nie, was er uns Gutes getan hat. Dass wir dem lebendigen Herrn begegnet sind. Dass er uns aus der Gottesferne herausgeholt. Dass er alles Trennende von uns genommen hat. Und wie es jetzt in dem Psalm 103 heißt, dass er uns von allem Übel nicht erlöst hat, von allen Gebrechen erlöst hat. Nicht, dass wir geistlich jung sind, auch wenn wir alt sind, 75, 80, 85, hier knackt es, dort knackt es, aber wir sind, geistlich sind wir jung wie ein Adler, frisch, vergessen wir das nie. Und liebe Geschwister, vergessen wir nie, wer wir ohne ihn wären. Biologisch sind wir sowieso alle tot, ob gläubig oder nicht gläubig, aber auch geistlich tot. Und vergessen wir nie, was es ihn gekostet hat, nämlich seinen Sohn, der durch sein Leben beide Probleme gelöst hat. Das geistliche Problem durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, wo er quasi alle unsere Sünden auf sich gezogen hat und somit die Sünde entsorgt hat. Und das biologische Problem, weil er den Tod entmachtet hat, indem er am dritten Tage auferstanden ist. Liebe Geschwister, vergessen wir das nie. Vergessen wir nie, was diese Gnade wirklich bewirkt hat. Nicht, was er uns Gutes getan hat. Vergessen wir nie, wer wir ohne ihn wären. Und vergessen wir nie, was es ihn gekostet hat. Und daraus folgt im Grunde genommen ein zweites, dass wir immer wieder diese Gnade Gottes rühmen. Und das bringt ja so wunderbar dieser Psalm 103 zum Ausdruck. Das ist ja ein Davidspsalm. Und für den David war diese Gnade so überragend, so überwältigend, dass er sie in drei Bildern beschrieb, damit auch wir uns das vorstellen können. Nicht Vers 11. Nicht so hoch der Himmel über der Erde ist, so lässt er Ja, seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. Vers 12. Sofern der Morgen vom Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns. Und an da kannst du jetzt wirklich mal vergessen, was ja ansonsten bei dem Wort Gottes nicht sein soll. Aber hier kannst du wirklich mal vergessen, alle Sünden, wenn sie bei Gott abgelegt sind. Und warum kann der lebendige Gott das so machen? Vers 13, da wird es ein Stück weit neutestamentlich. So wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der lebendige Gott über die, und jetzt kann man es wieder so in fürchten. Und wenn du das neutestamentliche Pendant dazu suchst, ja, dann landest du eigentlich beim Apostel Paulus im Epheserbrief. Und wir haben das ja vorhin in der Einleitung oder in der Lesung gehört von Heinrich. Epheser 2, er hatte vorgelesen die Verse 1 bis 10. Ich hatte mir hier notiert die Verse 4 bis 9, aber da steckt er dann da mit drin. Nicht, da hast du das neutestamentliche Pendant dazu. Nicht, was die Gnade, was das Erbarmen Gottes wirklich ist. Aber wir müssen sehen, liebe Geschwister, dass der lebendige Gott seine Gnade nicht über die Menschen einfach so ausschüttet. Wir haben ja in diesen Versen 11 bis 13 zweimal gehört, so ihn fürchten. Es geht um die Ehrfurcht des lebendigen Gottes. Nicht, dass Menschen erschrecken über die göttliche Diagnose, dass da ein heiliger Gott ist, dem man so viele schuldig geblieben ist, den man hat links liegen lassen, den man ignoriert hat, dem man mit Stolz und Hochmut begegnet ist. Das ist das eine, wenn ich von Ehrfurcht rede. Aber zu der Ehrfurcht Gottes gehört auch ein zweites, dass ich dann auch das Urteil Gottes anerkenne, dass ich mich nicht herausrede, oder dass ich irgendetwas beschönige, sondern dass ich wirklich im kindlichen Vertrauen nach seiner Gnade, nach seinem Erbarmen greife. Das gehört ganz dazu, liebe Geschwister, wenn wir von Ehrfurcht reden. Tja, und dann natürlich ein drittes, liebe Geschwister, dass wir doch gar nicht anders können, als von der Botschaft aller Botschaften zu reden. Und diese Botschaft ertönt doch jetzt schon seit 2000 Jahren hörbar durch die ganze Welt. Der lebendige Gott hat damals die Apostel eingesetzt und heute setzt er uns ein, diese Botschaft zu verkündigen. Und wir können nicht zusehen, wie die Menschen in ihrer Feindschaft gegenüber dem lebendigen Gott ihrer ewigen Verdammnis zugehen. Wir müssen ihnen zurufen, Mensch, du Mensch, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich wirklich versöhnen mit Gott. Und bedenken wir Folgendes. Was ist das für eine Würde? Was werden wir geadelt, wenn wir als Botschafter, und davon ist ja hier auch die Rede, in dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, was ist das für eine Würde, was adelt das uns, wenn wir als Botschafter unterwegs sind, ausgesendet von dem Herrn selber. Was normalerweise ein Botschafter ist, wissen wir alle, kurz und knapp gesagt, er vertritt sein Heimatland im Gastland. Nicht? Und so ist es doch bei uns auch. Wir Jesusleute mit diesem neuen Leben, wir sind doch jetzt Bürger des Himmels. Das ist jetzt unser Heimatland. Und wir sind jetzt als Botschafter, sind wir jetzt in dieser durch die Sünde gekennzeichneten Welt, Klammer auf, Gastland, Klammer zu, unterwegs. Dass das nicht immer einfach ist, das wissen wir alle. Denn die Normen und die Leitlinien, die in unserem Herzen sind und die uns von unserem Herrn vorgegeben sind, die stehen denen des Gastlandes komplett konträr gegenüber. Und deswegen ist es nicht so einfach, wirklich als Botschafter unterwegs zu sein. Und wir wissen nicht, wie sich die Zeiten auch hier in unserem Deutschland wirklich entwickeln werden. Aber deswegen, liebe Geschwister, das bleibt unsere Aufgabe in der Gemeinde, in der Schule, am Arbeitsplatz, in dieser Stadt und ihrer Umgebung. Freuen wir uns darüber. Freuen wir uns darüber, dass wir wiedergeboren sind. Freuen wir uns über das, was Christus auf Golgatha für uns getan hat. Und gehen wir wirklich mit dieser Freude daran, anderen Menschen diese Botschaft aller Botschaften zu sagen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Und es ist ja interessant. Es ist ja interessant, dass da nicht steht: Versöhnt euch mit Gott. Nicht, sondern es steht da: Lasst euch versöhnen mit Gott. Also wenn ich zu dir sagen würde, nun versöhn dich mal mit Gott, dann erweckt das so den Eindruck, als wenn du dich jetzt bemühen musst, jetzt wirklich intensiv bemühen musst, diese Versöhnung zu schaffen. Aber wir wissen genau, wie es ist. Deswegen steht hier: Lasst euch versöhnen mit Gott. Wen das grammatikalisch interessiert, aber nur am Rande, vergesst es sofort wieder, das nennt man ein toleratives Passiv. Etwas zulassen, etwas erdulden, damit etwas geschieht, in dem Pünktchen. Vergesst es wieder. Aber nur mal, vielleicht interessiert das ja jemanden grammatikalisch. Also lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn man dieses so liest, liebe Geschwister, lasst euch versöhnen mit Gott, das klingt ja wirklich wie eine flehentliche Bitte. Nicht einfach so ein Einladen, ist mehr als ein Einladen. Wirklich wie eine flehentliche Bitte. Und die Menschen müssten uns auch eigentlich die Botschaft aus den Händen reißen. Nicht so wie ein Verdurstender die Wasserflasche. Aber anscheinend verstehen sie diese ganze Botschaft überhaupt nicht mehr oder haben sie noch nie verstanden. Nicht, und vielleicht hängen sie auch wirklich gerne an ihren Sünden und vor allen Dingen, ich glaube, die wissen überhaupt nicht, die Menschen, in welcher Gefahr sie sich also wirklich befinden. Und als ich diesen Satz so las, lasst euch versöhnen mit Gott, da habe ich mich natürlich wirklich gefragt. Nicht, kannst du das über deinen begrenzten missionarischen Einsatz wirklich sagen, indem ich zu meinem nicht wiedergeborenen Nachbar sagen: Bitte, bitte, lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott. Nimm ihn als deinen Herrn und Retter an. Muss ich mich wirklich fragen. Aber ich denke, das ist dann sicherlich auch, wenn wir so kommen, auch etwas, was dem lebendigen Herrn wirklich gefällt. Und so könnte man eigentlich über allem das Fazit setzen: Mensch, das geht zum Abschluss, Mensch, lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott. Und halten wir das nochmal fest: Feindschaft, Versöhnung, neues Leben, überwältigende, erziehende Gnade Gottes.